Haus 1. Wir machen Podcasts. Dejan Mihajlovic lebt in Freiburg, ist Referent für Demokratiebildung und digitale Transformation. Das heißt, er macht Fortbildungen für LehrerInnen, Schulleitungen und auch SchülerInnen. Er ist selbst auch noch Lehrer und einen Lehrauftrag an einer Hochschule hat er auch noch. Dadurch kennt er die verschiedensten Perspektiven von SchülerInnen, von LehrerInnen, von StudentInnen. Und er engagiert sich vor allem in einem Gebiet und das ist die Demokratiebildung. Denn Demokratie, das werdet ihr in unserem Gespräch auch noch merken, liegt ihm besonders am Herzen. Nebenbei klärt er auch noch auf, nämlich über Serbien. Das könnt ihr auf Blue Sky, auf Mastodon, aber auch auf Instagram lesen. Und Serbien ist tatsächlich schon seit letztem November sehr spannend, auch was die Demokratie angeht. Bei Dejan kann ich fast jeden Tag neue Berichte von den Protesten in Serbien lesen. Und genau über diese Proteste habe ich deswegen auch mit ihm gesprochen. Viel Spaß dabei. Wir sprechen heute über Serbien, wir sprechen über die Proteste in Serbien. Und ausgelöst, man muss ein Stück zurückgehen, in der Geschichte hat das ursprünglich ein einstürzendes Dach eines Bahnhofs in Novi Sad, richtig?
Genau.
Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was ist da passiert?
Im Prinzip in der Wahlkampfzeit wurde der Bahnhof in Novi Sad eben saniert und eben neu gestaltet. Und bei diesen Arbeiten war es eben so ganz grob und schnell zusammengefasst, war es dem Präsidenten, also war es ein Anliegen, dass es relativ zeitnah abgeschlossen wird, damit er noch in der Wahlkampfphase Erfolge vermelden kann, weil ein Element seiner Kommunikation und seines dauernden Wahlkampfs, weil er ist im Endeffekt, glaube ich, ständig, eigentlich immer im Wahlkampf, ist, dass er verkündet, wie er irgendwelche Straßen gebaut hat, irgendwelche Gebäude irgendwo entstehen. Und da war es eben auch für ihn wichtig, so ein Anliegen zu haben, wo er nach außen auftreten kann. Ich habe hier etwas Neues, was Tolles geschaffen und hat dann eben diese Arbeiten an dem Bahnhof beschleunigt. Und diese Beschleunigung dieser Arbeiten hat unter anderem dazu geführt, dass eben die Arbeiten nicht so umgesetzt wurden, wie sie umgesetzt werden müssten. Gewisse Prüfverfahren nicht abgelaufen sind, Leute dementsprechend auch dann auch die Arbeit da niedergelegt haben und eben auch dann andere Arbeitskräfte da angestellt wurden, die diese Arbeit im Prinzip dann eben umsetzen. Letzten Endes kann man es so zusammenfassen, dass eben dieser Einsturz dieses Gebäudes eine Mischung ist aus eben diesem Korruption, die im Hintergrund stattgefunden hat, also auch tatsächlich den Auftrag bekommen hat und wie umgesetzt wurde, gibt es tatsächlich auch eine längere Geschichte dahinter, also hätte auch im Endeffekt auch über die EU laufen können, aber ist dann doch irgendwie ein chinesisches Unternehmen geworden. Das heißt, es gibt ein bisschen komplexere Geschichte im Hintergrund, aber trotzdem wirkt die mit ein auf das, was dann geschehen ist. Letzten Endes muss man sich so vorstellen, etwas, was neu gemacht wurde, ist dann einfach eben eine kurze Zeit später eingestürzt und hat und einfach mehrere Menschen unter sich begraben. Mhm. Am Ende waren es dann 16 Menschen, die gestorben sind. Und es hat natürlich sehr viele Fragen aufgeworfen, weil Leute gesagt haben, wenn etwas neu gemacht wird, gehe ich eigentlich davon aus, dass es sicherer und besser ist und nicht noch unsicherer. Und das war der Auslöser für erstmal Proteste und bei den Forderungen waren, dass man einfach diese Sache einfach aufklärt, also wer da verantwortlich ist und dass man da die Person zur Rechenschaft zieht und dann der Umgang mit diesen Protesten, die dann da entstanden sind, hat dann wiederum eben zu einer gewissen anderen Entwicklung geführt.
Wir müssen mal ein paar Leute mitnehmen, die jetzt nicht die ganze Zeit nach Serbien gucken. Also der Präsident, wer ist das gerade?
Ja, das ist Aleksandar Vučić und seine Partei ist letzten Endes, man spricht auch von dem Regime, muss man sagen, ist seit circa 13 Jahren im Endeffekt an der Macht. Er hat verschiedene Ämter gehabt. Aktuell ist er eben Präsident und als Präsident wäre eigentlich, hätte andere Befugnisse, aber es ist einfach so, dass er seit vielen Jahren eben diese Befugnisse überschreitet und eigentlich überall sich meldet. Das heißt, an der Stelle, wo einfach im Innenministerium sprechen müsste, spricht er. An der Stelle, wo eben das Wirtschaftsministerium sprechen müsste, spricht er. Also wo die Gerichte sprechen müssten, spricht er. Und um einfach so ein Bild zu bekommen, mit welchem Land oder mit welcher Regierung, welchem Regime wir es eigentlich da zu tun haben.
Das heißt, es ist eigentlich kein Präsidialsystem?
Also er hat tatsächlich als Präsident, man kann schon sagen, es ist ähnlich im Deutschen, dass man sagt, so wieder da der Bundespräsident, nur hat er noch mal ein, zwei andere Befugnisse. Zum Beispiel auch jetzt hat er eigentlich tatsächlich als einzige Befugnis auch Neuwahlen auszuschreiben oder ausschreiben zu lassen. Das ist tatsächlich gerade so ein bisschen so eine Schlüsselsituation, in der wir uns gerade befinden. Aber eigentlich ganz, ganz grob runtergebrochen kann man schon sagen, dass er eher so eine repräsentative Tätigkeit hat und nicht eine exekutive.
Das heißt, eigentlich überschreitet er permanent schon seinen Kompetenzbereich. Dann hast du gesagt, Korruption spielt eine Rolle. Und jetzt gibt es eben die Proteste. Seit wann gibt es diese Proteste?
Also wenn man so zurückblickt, war schon so die ersten Proteste natürlich in Novi Sad ganz stark infolge dieses Ereignisses. Und da gab es wirklich Ausschreitungen und auch sehr viel Gewalteinsatz, und auch von Seiten der Polizeikräfte als auch von der Mitglieder dieser führenden Partei. Da gab es auch Verhaftungen, und zwar alles relativ schräg, wenn ich ehrlich bin. Und da gab es auch dann die ersten Symbole, die entwickelt wurden, diesen roten Händen. Und die hatten im Fall, also Blut klebt an den Händen. Und dann gab es daraufhin, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, 3 Wochen später, war es ziemlich genau, gab es eben auch nochmal so einen stillen Protest vor einer Fakultät in Belgrad. Es ist tatsächlich so, dass hat sich im Endeffekt nach diesem Ereignis so etabliert, nach wenigen Tagen, dass Menschen immer jeden Tag so um 11.52 Uhr, das war in dem Fall der Zeitpunkt, wo das Vordach eingestürzt ist, dass sie auf die Straße gegangen sind und einfach eben Straßen blockiert haben oder an anderen Stellen einfach standen und einfach der Opfer gedacht haben. Am Anfang waren es 14 Minuten, weil es eben zuerst nur 14 Menschen waren, die zu dem Zeitpunkt gestorben sind. Später ist dann im Prinzip eine 15. Person und 16. Person den Verletzungen erlegen. Und dann wurde es in dem Fall zu 16 Minuten. Und es war so, dass eben 3 Wochen später eben in Belgrad bei einer Fakultät eben Studentinnen auf einer Straße standen, eben auch dann den Opfern gedacht haben. Und da gab es eben dann so einen Vorfall, wo sie gewaltsam angegangen wurden. Daraufhin die Studentinnen gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir einfach an den Opfer gedenken und dann eben dieser Gewalt erfahren. Wir wollen in dem Fall hier, dass eine Aufklärung erfolgt. Und dann haben die ihre Fakultät letzten Endes dann blockiert. Oder auch, ich glaube, im Rektorat haben sie irgendwie angefangen, erstmal Unruhen zu machen und dann ihre Fakultät blockiert. Und daraufhin haben sich relativ schnell andere Fakultäten angeschlossen, haben auch ihre Fakultäten blockiert. Und es hat sich dann irgendwann so ins ganze Land hinein gestreut und entwickelt, dass eigentlich fast alle Fakultäten, alle Universitäten des Landes dann in Blockade sich befanden. Und die Studentinnen einfach gesagt haben, die haben dann Forderungen ausgearbeitet und gesagt, bis diese Forderungen nicht erfüllt sind, befinden wir uns in der Blockade.
Das Ganze ist ja letzten November schon passiert. Das heißt, die protestieren jetzt schon recht lange. Was sind denn die Forderungen, die die Studentinnen da aufgeschrieben haben?
Am Anfang waren es 4 Forderungen. Die erste, ich kriege es, glaube ich, nicht mehr alle komplett zusammen. Kannst auf der Website von denen mal nachlesen, auf Englisch. Dann habe ich die Website auch auf Englisch aufgesetzt. Kann vielleicht auch verlinken hier.
Machen wir.
Also ich glaube, die Forderungen waren sowas wie, dass man Aufklärung der Geschichten, die in Novi Sad passiert sind, aber natürlich auch Aufklärung dessen, was jetzt das war damals eben die Forderung der Studentinnen auf diesen Angriff, den sie erfahren haben, dass man auch das aufklärt und dass auch die Person eben dann zur Verantwortung gezogen werden, die das in dem Fall gemacht haben, dass die Institutionen ihren Job nachgehen, das heißt eben Staatsanwaltschaft, Gerichte, und dass im Endeffekt auch Leute freigelassen werden, die verhaftet wurden. Und dann gab es noch eine Forderung in Bezug auf die Hochschulen, da ging es im Endeffekt um den finanziellen Aspekt, weil einfach tatsächlich Hochschulen auch Einschränkungen erfahren haben und verschiedene auch Repressionen erfahren haben die Jahre zuvor und einfach da gefordert haben, dass einfach da wieder einfach mehr Geld in die Hochschulen fließt, um einfach so ein Grundniveau an akademischer Bildung überhaupt zu gewährleisten. Und später kamen noch weitere Forderungen zu. Also zum Beispiel gab es dann eben nochmal die 5. und 6. Forderung. Das waren dann eben Folgen aus den Entwicklungen, die es danach gab. Es gab am 15. März eine der größten Demos, die größte Demo eigentlich, auf der ich auch war. Mhm. Und da gab es eben so einen Einsatz von einer, man kann es noch nicht genau sagen, aber man spricht von einer Schallwaffe, irgendeiner Waffe, die irgendeine Form von Schall eingesetzt hat. Und dass man das aufklärt und Menschen zur Rechenschaft zieht, ist eine weitere Forderung gewesen. Und dann gab es dann nochmal später noch eine Forderung, wo eben dann Vučić ins Krankenhaus ist und dann eben gewisse auch da wiederum Zuständigkeiten und einfach über oder seine Rechte auch überschritten hat. Im Endeffekt auch tatsächlich auch medizinisch einfach Menschen in Gefahr gebracht hat, weil er einfach dann den Besuch im Krankenhaus von Verletzten einfach politisch instrumentalisiert hat und nutzen wollte. Das ging damals um die Diskothek. Es gab eine Diskothek in Nordmazedonien, die gebrannt hat und Menschen da dabei umgekommen sind und Schwerverletzte gab und die sind nach Belgrad transportiert worden. Und er wollte einfach sich inszenieren als irgendwie jemand, der da sofort da ist und hilft und ist dann tatsächlich ohne Maske auch dann in diesem Bereich gewesen, wo man sich ohne Maske gar nicht aufhalten kann. Oder wo auch gar keinen Zutritt haben dürfte.
Es klingt ja nicht so, als ob, also so wie du erzählst, ist dieser Vučić jetzt nicht der sympathischste. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Er hat ja auch so ein bisschen autokratische Tendenzen, oder?
Er ist ein blitzsauberer Autokrat. Also es ist tatsächlich, ich tue mich, wenn ich gesagt, ich bin immer so hin und her schwenken, wie ich das irgendwie erfassen soll, was da passiert. Und natürlich ist dieses autokratische Kräfte, und wenn man das als ein Muster nimmt und die Schablone so drüber legt, wird man ganz viele Parallelen sehen. Ob jetzt beim Trump oder egal, wo man es in der Welt hinschaut, wo autokratische Kräfte einfach am Zug sind. Wenn man jetzt dann sagt, mit der Maske Autokratie schaue ich drauf, dann kann ich sehr viele Parallelen erkennen. Und dann wird es für mich greifbar und ich kann es irgendwie fassen. Zeitgleich bin ich aber hin und her gerissen, weil es gibt immer eine andere Maske, ein anderes Muster, was immer wieder auch fällt. Und es war einfach von Mafia-Strukturen und Mafia-Vorgehen von Kriminellen. Und das trifft tatsächlich relativ erschreckend häufig auch. Und ehrlich gesagt, nicht nur bei Vučić, sondern auch bei den anderen auch. Deswegen bin ich so hin und her gerissen an diesen, wie man es genau benennt, ob es autokratische Kräfte sind oder einfach mafiöse, kriminelle Kräfte sind, die letzten Endes die da walten. Wahrscheinlich beides oder eine Mischung, es ist schwierig. Menschlich ist ja nur Versuche, das irgendwie zu greifen, zu verstehen, was da passiert. Er selbst hat natürlich dann, wenn ich jetzt ihn vergleichen würde, mit dem Auftreten und was er sagt und was er macht, deswegen diese Parallele zu den ganzen anderen autokratischen Kräften und Personen, die irgendwann in der Macht sind, ist dieser unfassbare Narzissmus. Dann eben natürlich auch, also diese Erzählung von ich bin der Held und immer dieses ich bin im Mittelpunkt. Also das heißt, wenn man seine Aussagen sich anhört und es ist echt schwierig, das zu machen. Es geht nur mit so einem Selbstschutz. Also ich ertrage ein paar Minuten nur, wenn ich immer sage, ich gehe jetzt da rein analytisch hinein und darf eigentlich nicht diese Aussagen inhaltlich an mich heranlassen, weil es echt schwer ist, das zu ertragen, was er da von sich gibt. Aber es ist dann, da merkt man so dieses Schema von immer ich bin der das gemacht hat, ich bin der euch schützt, ich bin der euch rettet, ich bin der im Endeffekt, ich bin der Staat. Das heißt, wenn er von Staat spricht, meint er eigentlich sich, und das hört man auch, also, oder wenn er sagt ihm, Serbien ist er, also er ist Serbien, also irgendwie, er ist irgendwie alles. Und das Schlechte ist natürlich immer, wo man natürlich sagen müsste, ja gut, wenn du Serbien bist und wenn du der Staat bist, dann muss ja auch jemand zur Verantwortung gezogen werden für das, was nicht gut ist. Aber da scheinst du nicht zuständig zu sein und nicht verantwortlich zu sein. Das ist wiederum die Parallele dann wiederum bei den anderen auch. Das heißt, das sind wiederum dann eben fremde Kräfte oder irgendwelche bösen Kräfte, die dann dementsprechend auch betitelt werden. Das heißt, da ist natürlich auch bei ihm sehr ähnlich zu den anderen. Auch verbal gibt es ja mittlerweile gar keine Grenzen mehr. Das heißt, da gibt es eine Eskalation von Sprachgebrauch, wo man sagt, eigentlich kannst du Leute jetzt nicht noch mehr beleidigen. Also ich kenne jetzt tatsächlich keine Wörter, die man noch verwenden könnte, die nicht gesagt wurden. Und dann eben natürlich auch dieser Narzissmus ist auch verbunden mit, es gibt so ein Video, ich habe das nicht gepostet, ich habe es aber als Entwürfe bei TikTok. Vielleicht poste ich es irgendwann mal. Das ist für mich eigentlich eigentlich ist es auf eigentlich das Wesentliche einfängt von ihm, wie er so tickt. Und zwar gab es mal in wiederum so eine Wahlkampfgeschichte, war es, glaube ich, wo er unterwegs war oder so, er spricht mit der Bevölkerung. Und dann war er irgendwie auf so einem Basketballplatz und er inszeniert sich auch wiederum als jemand, der eben super Basketball kann. Er kann eh alles. Also ist auch wiederum so eine Parallele zu diesem, wenn man den Trump ansieht, wo es, ich glaube, da gab es eine Sportlerin, wo man ihr erklärt hat, dass er eigentlich viel besser schwimmen könnte als sie. Oder yes. Also und das ist auch so eine Parallele wieder da auch, dass er natürlich alles viel besser kann als alle anderen. Mm. Und da hat er irgendwie dann Basketball gespielt gegen so einen jungen der war, ich weiß nicht, wie alt, das war ein Kind. Und oh Herr Vucic ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Mann. Und dann hat er einfach es zum Beispiel nicht ertragen können, dass der Kleine irgendwie einen Punkt gegen ihn macht. Das heißt, dann einfach dann geblockt. Also das heißt, da steht einfach, muss ich vorstellen, das Bild, da steht ein Typ, der, ich weiß nicht, der ist über 1,90 irgendwie, auf jeden Fall, glaube ich, steht dann da und blockt ein kleines Kind, was einen Ball auf den Kopf werfen möchte und hält den Ball so nach oben, dass das Kind gar nicht an den Ball kommen kann, ja, und zeigt so seine Überlegenheit. Und dieses zerbrechliche Ego kann man in diesem Video einfach halt super gut einfangen oder halt abbilden. Und das ist aber etwas, was natürlich auch wiederum so eine Parallele ist, eben bei all diesen Persönlichkeiten, die an diesen Spitzen sind in der ganzen Welt.
Jetzt gibt es dann also Proteste, das heißt, so wie du auch erzählst, die Proteste sind zwar gestartet durch diesen Unmut über den Bahnhof und Korruption, die dahinter steht, aber es scheint ja doch auch einen Unmut gegen ihn zu geben im Land, oder?
Ja, ist interessant, weil ich höre immer wieder, dass Anti-Vucic-Regime ist, und wenn mich jetzt natürlich jetzt überlege, was ich schreibe, was ich teile und ich natürlich auch vom Vucic-Regime spreche, jetzt ist es durchaus so, dass man natürlich dann einen Eindruck bekommt, es würde eigentlich darum gehen, gegen ihn zu sein, gegen das Regime zu sein, aber das war tatsächlich nie der Fall. Das heißt, es ist eigentlich eine implizite Folge der Forderungen, die eigentlich gestellt wurden und der Ziele, die verfolgt werden. Das heißt, von Beginn an waren die Forderungen eigentlich nie an ihn gerichtet. Die waren immer gerichtet an Organisationen und Institutionen, die dafür zuständig sind. Das heißt, an die Staatsanwaltschaft, an die Gerichte, an die Polizei, das heißt, die ihren Job machen. Und die einzige, deswegen hat es auch gelungen, diese Menschen hinter sich zu vereinen, die tatsächlich sehr, sehr, sehr heterogen sind. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, die Bewegung oder die Menschen, die dahinter stehen, es ist irgendwie eine homogene Gruppe, die eine Idee hat von irgendeinem Land, sondern sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich in ihren Vorstellungen. Aber die sind sich eigentlich alle einig, wir wollen eigentlich einen Rechtsstaat haben. Das heißt, wir wollen eigentlich schon, wenn jemand irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist, dass dementsprechend die Gesetze für alle gleich gelten und dass nicht irgendwie eine Gruppe von Personen gibt, die einfach freie Hand haben. Und deswegen waren die Forderungen so formuliert, dass einfach klar ist, wenn sie umgesetzt werden würden, hätten wir einen Rechtsstaat. Und im Endeffekt, was da natürlich daraus gefolgt ist, ist, dass man gesehen hat, die Forderungen wären nicht umgesetzt, weil das Regime im Endeffekt eben sich weigert, das umzusetzen. Und letzten Endes ist dann die Folge dessen, dass man natürlich dann sagt, okay, dann muss das Regime dementsprechend eben abgesetzt werden, um das Ziel zu erreichen, das primäre Ziel zu erreichen, eine Rechtsstaatlichkeit und eine Demokratie. Und deswegen ist es so, dieses, muss ich mal korrigieren an der Stelle, wenn immer Leute sagen, eigentlich ist es gegen Vucic, dann sage ich, nee, eigentlich ist es nicht so. Das heißt, wenn er im Endeffekt dann das umsetzen würde, was die Menschen fordern. Zeitgleich muss man natürlich sagen, wenn er das machen würde, wäre er auch nicht mehr im Amt. Das heißt, dann wäre wahrscheinlich immer hinter Gittern.
Erzähl, wieso?
Ja, ich gehe davon aus, dass einfach, es gibt ja zig Belege, wo einfach eben ja, gegen Gesetze verstoßen hat und einfach Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung sind. Und ich bin jetzt kein Jurist, aber ich weiß nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, von all dem, was ich bisher gelesen habe, und sind wirklich sehr, sehr viele Dinge, glaube ich schon, dass die Konsequenzen wären, dass wir auf jeden Fall hinter Gitter wären.
Das heißt, es ist eigentlich ein Protest für den Rechtsstaat. Jetzt haben wir, Rechtsstaatlichkeit ist nicht gegeben, würdest du sagen, oder?
Die ist nicht gegeben, nee. Also es gibt tatsächlich so dieses, ich habe tatsächlich vorne mal so einen Podcast mir angehört, wo es genau darum ging, um dieses auch, inwiefern ist das eine Autokratie und nicht. Und ich würde definitiv sagen, also das sind, so, also im Endeffekt, es ist die Ausnahme, dass Gerichte ihren Job erledigen. Und deswegen würde ich sagen, weil das die Ausnahme ist, kann ich jetzt nicht von einem Rechtsstaat oder von Demokratie sprechen.
Das ist ja dann der nächste Schritt, kommt dann, wenn Gerichte nicht ihren Job machen, dann blüht natürlich auch die Korruption. Also es liegt ja quasi dazu ein, sich zu bedienen am Staat. Das ist das Zweite. Und jetzt ist ja Serbien eigentlich Beitrittskandidat für die EU. Es fühlt sich jetzt nicht so gut miteinander vereinbar an, weil da gibt es ja auch Regeln für. Was ist denn damit?
Ja, die Frage ist, was, vielleicht magst du mir sagen, was sich da nicht so gut anfühlt. Dann kann ich dir besser darauf antworten.
Na, Rechtsstaatlichkeit wäre ja eins der Prinzipien, die man als EU-Mitgliedskandidat erfüllen müsste, um Mitglied zu werden. Und wenn das nicht gegeben ist, wird man nicht EU-Mitglied, oder?
Ja, die Frage ist einfach, also die Sachen, die ich jetzt beschreibe, sind ja nicht erst seit gestern da.
Ja.
Und wenn man natürlich dann die Aussagen sich anhört von Personen aus der EU, die mit Serbien in Gesprächen sind, die auch eben Vucic als Vorzeige Präsidenten oder wie ich immer Persönlichkeit beschrieben haben, dann muss man dann schon zweifeln oder im Endeffekt dann die Beziehung nicht zweifeln, sondern die Frage stellen, welche Idee haben die von Definition haben die von Rechtsstaatlichkeit und was ist dafür notwendig? Und deswegen ist so, also ich bin damit hinterhergerissen, auch jetzt mit Ungarn zum Beispiel, wenn er rüber nach Ungarn blickt, wie es da im Endeffekt läuft, oder auch andere Staaten. Im Endeffekt, da muss man dann schon die Fragen stellen, wo ist da die Grenze von der funktionierenden Rechtsstaatlichkeit und wo nicht. In Serbien ist offensichtlich einfach nicht vorhanden. Einfach aus dem Grund, ich habe tatsächlich jetzt nochmal vielleicht einfach so ein bisschen Idee aufzugreifen vom Podcast, den ich gerade vorhin mir angehört habe, was ich super spannend fand, weil da ging es tatsächlich um Podcast mit einem Journalisten, der im Endeffekt ihn dokumentiert hat und gesagt hat, eben, was er so erfahren hat in den letzten 10 Monaten und wo er zum Beispiel gesagt hat, dass er immer Anzeigen erstattet, wohl wissend, dass dem nicht nachgegangen wird. Aber mit der Idee, dass es dokumentiert ist und irgendwann in ferner Zukunft dann eben dann vielleicht eine andere Funktion hat. Sei es nur geschichtlich, um dokumentieren zu können, das und das haben die Personen gemacht und das haben die Personen dementsprechend so darauf gehandelt oder so agiert. Das heißt, wenn man natürlich also dann das der Ist-Zustand ist, dass ich im Endeffekt Anzeigen nur erstatte, um zu dokumentieren für eine ferne Zukunft, dann ist, glaube ich, die Sache klar. Und mit der EU ist das tatsächlich so. Also ich glaube, Vucic hat tatsächlich seine Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Das heißt, man glaube ich schon eben, ich glaube, dass er auch so ein bisschen von Milosevic und von anderen Vorgängern im Prinzip gelernt hat, dass dieses Öffnen in den Westen hinein auf jeden Fall etwas ist, was vielleicht die Überlebenschancen so eine Regierung einfach nochmal irgendwie verlängert. Und deswegen spielt er eigentlich ja diese Karten mit allen. Das heißt, er ist ja mit allen gut. Er ist ja nach eigenen Aussagen der Kosmopolit, der im Endeffekt geopolitisch alle Fäden in der Hand hat und mit allen irgendwie einen guten Draht hat. Das heißt, er hat einen Best Buddy mit Trump und Co. und Best Buddy auch mit China und mit Russland und mit EU. Das heißt, im Endeffekt versteht er sich so als irgendwie vielleicht so die Schweiz irgendwo auch. Ne? Er sagt irgendwie, er ist ein neutraler Anführungszeichen, sehr demokratisch und ja, das ist, ich glaube, seine Verständnis, seine Idee, seine ja, Vision von sich selbst, ja. Und ich glaube, dass die EU letzten Endes Interessen hat, auch auf dem Balkan Interessen hat, und diese Interessen vielleicht eben nicht korrelieren mit anderen Einordnungen, sagen wir es mal so. Deswegen ist für mich immer so die Frage, ich meine, das ist jetzt auch jetzt ein offenes Geheimnis, dass natürlich auch das Interesse da besteht, auf dem Balkan gibt es einfach ein Lithium-Vorkommen, an die man herankommen möchte und eben, es gibt ja auch da Verhandlungen, es gab da Verhandlungen und Abkommen, dass man Lithium eben abbaut in Serbien, um unter anderem die deutsche Autoindustrie eben zu unterstützen oder dazukommen zu lassen. Das heißt, das will ich auch ein explizites Interesse von seitens Deutschland eben da mit dem Spiel. Deswegen gab es auch Treffen und Verhandlungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die natürlich auch in Serbien sich den Menschen stellen, welche Interessen überwiegen. Das heißt, die wirtschaftlichen, ökonomischen Interessen oder dann eben dann wiederum die demokratischen Werte. Und daran wird letztendlich auch dann, glaube ich, dann die EU gemessen werden. Das heißt, ich glaube, dieses Stimmungsbild, wie man zur EU steht und fällt genau damit. Und das aktuelle Stimmungsbild und das Stimmungsbild vor wenigen Monaten ist jetzt nicht das Beste, weil eben bis zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich die EU sich relativ bescheiden zeigt im Umgang mit dem Regime und tatsächlich auch jetzt keine aktive Rolle einfach eingenommen hat und natürlich dann auch schon die demokratischen Kräfte und Zivilgesellschaft das wahrnimmt und sich dementsprechend auch dann ihre Gedanken dazu macht.
Ja, das ist nämlich interessant. Es gab ja auch Proteste in Georgien, also ein anderer Beitrittskandidat zur EU, und da wehten ja wahnsinnig viele EU-Flaggen. Das habe ich jetzt bei den Protesten, du postest ja fast täglich eigentlich, ne? Postest du über die Proteste in Serbien. Und da ist mir das nämlich aufgefallen, dass da gar nicht so viele EU-Flaggen zu sehen sind wie jetzt in Georgien, als da die Menschen auf der Straße waren. Und gleichzeitig, da hast du schon recht, hört man von der EU auch sehr wenig Kritik an Serbien, wohingegen sie bei Georgien schon sehr deutlich waren und gesagt haben, also auf die Art und Weise wird es halt nichts, was dann wiederum auch die Proteste auf der Straße wieder befeuert hat und so weiter. Also da könnte sich ja auch ein bisschen was an Synergien ergeben. Jetzt waren die Proteste ja aber nicht nur auf Serbien beschränkt. Die sind ja herumgezogen sogar, ne? Also über Serbien hinaus.
Du meinst ja diese Geschichte mit dem Fahrrad und dem Joggen?
Genau.
Ja, genau. Es gab natürlich diverse Aktionen von Studentinnen, weil die haben letztendlich sich dann schon Gedanken gemacht, was kann man tun? Also sie haben verschiedene Strategien entwickelt, was kann man tun, um eben Druck aufzubauen, politischen Druck aufzubauen. Und da gab es eben eine Gruppierung, ich glaube, die kam speziell aus Novi Sad von der Fakultät, die eben gesagt hat, wir fahren mit dem Rad eben erstmal nach Straßburg und dann später gab es nochmal so eine Gruppe, die eben gejoggt ist, eben so einen Marathon gemacht hat und so einen Staffellauf eben nach Brüssel. Und da gab es eben dann Gespräche mit VertreterInnen der EU.
Das heißt, sie haben das schon auf dem Schirm und haben auch versucht, Aufmerksamkeit zu generieren.
Genau. Also es ist deswegen, aber auch die Thematik ist tatsächlich echt komplex. Also es ist, deswegen ist es für mich immer so schwierig, wenn ich jetzt dann solche Sachen irgendwie dann sage, ist immer so ja und. Und ich sage ganz viel nicht. Das heißt, es gibt ganz viel uns im Hintergrund. Also auch dieses zum Thema CEU muss man sagen, auch die Geschichte Serbiens ist wiederum eine sehr komplexe mit im Kontext von Jugoslawien, im Kontext innerhalb auch mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Verbündeten und Gegnern. Das heißt, es ist alles super komplex, deswegen gibt es so gemischte Gefühle. Also natürlich auch dieses zum Beispiel auch eine Verbundenheit in Richtung eben Russland, die da ist, einfach geschichtlich auch dann da ist letzten Endes und kulturell vielleicht auch dann da ist. Und deswegen ist es super, super schwierig, das irgendwie so aufeinander so aufzudröseln und zu verstehen, was eigentlich da stattfindet und zu sagen, das ist es. Ich fand es tatsächlich super spannend, als ich jetzt vor wenigen Tagen, glaube vorletzte Woche, gab es irgendeine Studie, die veröffentlicht wurde, wo junge Menschen zwischen 15 bis 35 oder sowas, 15 bis 30, glaube ich, befragt wurden. Und da gab es eben auch ein, zwei Fragen zur EU. Und da war ich tatsächlich überrascht, wie viel eigentlich tatsächlich pro EU waren eigentlich. Ich tatsächlich vom Gefühle eher gesagt, dass da deutlich mehr Skepsis vorliegt, weil eigentlich tatsächlich die kritischen Stimmen, was die EU angeht, deutlich stärker sind und tatsächlich auch zum Beispiel auch Fahren jetzt auch nicht erwünscht waren oder man gesagt hat, okay, man möchte eigentlich die EU Fahren gar nicht so da haben. Hm. Weil man gesagt hat, es ist eigentlich jetzt es geht tatsächlich jetzt um uns und eigentlich geht es tatsächlich darum, aus verschiedenen Gründen. Letztendlich ist es auch tatsächlich auch ein bisschen auch manchmal auch strategisch, dass man eben, weil dieser Vorwurf von Vucic kam oder immer wieder kommt, dass es ausländisch organisiert, genau, und Kroaten und andere Mächte finanzieren diese ganzen Aufstände. Deswegen gibt es tatsächlich so verschiedene Gründe, wieso man, also die auch mit einfließen, wieso man Sachen nicht gemacht hat. Ich fand spannend, dass auch jetzt bei der Pride, bei der Belgrade Pride, die jetzt stattgefunden hat, habe ich zum ersten Mal EU-Flaggen gesehen. Und da gab es natürlich auch eben auch so ein Transparent mit EU und so weiter, aber auch deshalb, weil eben Vertreter in der EU da waren. Mhm. Und ich glaube auch da Fördergelder irgendwie fließen und da gab es natürlich auch Kritik, das weiß ich auch, da gab es tatsächlich intern auch Diskussionen in der LGBTQ-Gemeinschaft, die gesagt haben, was ist das denn, jetzt kommen die von der EU aus und jetzt macht ihr weh die Fahnen und simuliert in den normalen Alltag, der gar nicht vorherrscht. Vor wenigen Tagen haben sie niedergeklüppelt und mit Tränengas die Straßen überschüttet. Und jetzt macht ihr so eine, im Endeffekt tut er so, als wäre alles in Ordnung und macht irgendwie schöne Bilder. Das heißt, da gab es tatsächlich intern auch sehr viel Kritik und Diskussion, was jetzt außen nicht so wahrnehmbar ist. Aber ich fand es tatsächlich überraschend, weil es eben das erste Mal war, dass ich in Belgrad überhaupt Flaggen gesehen habe von der EU.
Ja, die Proteste, vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, es sind ja wirklich hunderttausende Menschen letztendlich, die immer wieder aktiv werden seit 10 Monaten. Was denkst du, wohin kann die Reise gehen? Also du berichtest ja nicht ohne Grund darüber. Es ist ja schon auch beeindruckend. Also diese Hartnäckigkeit, diese nicht locker lassen und aber auch scheint es ja wirklich strategisch, wirklich gute Strategen zu sein. Also dass sie ja auch dann so viel beharren auf, wir haben diese Ziele, die sind nicht gegen Vucic, die sind nicht für die EU, sondern die sind so formuliert, dass sich wahrscheinlich auch einfach möglichst viele Menschen dahinter scharen können. Mhm. Welche Chance haben die?
Also zum einen, ich berichte so viel darüber aus verschiedenen Gründen. Der zentrale Grund ist, dass einfach im deutschen medialen Diskurs diese Sachen nicht stattfinden. Aus verschiedenen Gründen auch. Wiederum, auch das ist tatsächlich jetzt nicht so simpel, wie manch einer denkt. Die bösen Medien und was auch immer, was sich da zusammen
Das Erste ist ja schon eine Sprachbarriere einfach. Ne,
genau. Und dann natürlich eben also Geschichten. Na klar, es ist natürlich auch eine Frage der Prioritäten. Das heißt, ich habe natürlich eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und muss ich überlegen, wo investiere ich die Ressourcen und die Prioritäten sind woanders und jetzt, ob das gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt ist, kann man darüber diskutieren. Zumindest ist es einfach so, dass einfach jetzt die Personen, die darüber berichten könnten, sind überschaubar. Die Zeit, die dafür zur Verfügung gestellt wird, Material und sonstige Ressourcen sind überschaubar. Dementsprechend ist das, was jetzt vorkommt im medialen Raum, sehr überschaubar. Und für mich ist einfach so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn das eben das scheinbar nicht stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, ich kann das nicht ändern. Das heißt, ich bin nicht Intendant, ich bin nicht irgendjemand, der über die Ressourcen entscheidet, aber ich kann die Sprache und ich habe Internet. Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich dann diese Leistung, übernehme ich einfach, auch wenn ich jetzt nicht Journalist bin. Das heißt, ich erinnere immer wieder daran, dass ich sage, Leute, ich bin einfach nur ein Mensch mit Internet. Das heißt, klar, habe ich einen gewissen professionellen Hintergrund in Bezug auf die Thematik und bemühe mich natürlich dann irgendwie sachlich und seriös, das irgendwie zu kommentieren und zu kommunizieren, aber zeitgleich ist es nicht meine Profession. Das heißt, Journalisten machen eine völlig andere Arbeit auf einem völlig anderen Niveau. Und das ist natürlich etwas, was auch wichtig ist. Aber nochmal, das ist der Grund, wieso ich es im Prinzip mache. Und das andere ist wiederum auch ein bisschen verbunden mit diesem, was kann das leisten? Zeitgleich empowert es mich, weil ich natürlich eine unfassbare Ohnmacht spüre, wie viele Menschen um mich herum in diesen Zeiten, dass man das Gefühl hat, du kannst eigentlich als einzelner Bürger, einzelne Bürgerin, kannst du nichts verändern an der ganzen Geschichte. Und das ist eine Erzählung, die dominiert, die aber falsch ist. Und das heißt, ich möchte eigentlich die Gegenerzählung nochmal stärken und zeigen, okay, scheinbar gibt es hier irgendwie ein Defizit, scheinbar gibt es etwas, was eine Korrektur erfahren muss und ich kann auf eine gewisse Art und Weise zu einer Korrektur beitragen. Wenn mehr Menschen noch in die Richtung denken könnten, dann können wir zum Beispiel Social Media eben nochmal anders wirken, anders nutzen und das ist so ein Gedanke. Auch ein bisschen auch zu zeigen, wie man zum Beispiel die Ressource oder Kanäle einfach nutzen könnte, um vielleicht auch einer demokratischen Bewegung global betrachtet eben nochmal ein bisschen auch Kraft zu geben. Und jetzt, wenn man sagt, was kann die Bewegung, was kann die Menschheit erreichen? Ich glaube, dass sie sehr viel kann. Und unabhängig davon, wie es ausgeht.
Also mich erinnert sie zum Beispiel sehr stark an die Maidan-Bewegung damals. Also die war ja auch hunderttausende Menschen, das ging übers ganze Land. Die haben auch, das ging vielleicht mal aus von irgendwie Studentinnen oder Studenten, aber irgendwann war es auch egal, dann waren einfach alle mit dabei. Und das fand ich schon, also oder ich finde da schon sehr starke Parallelen, eben auch, dass sie so hartnäckig sind, dass sie nicht aufhören. Und die haben ihren Präsidenten dann verjagt. Also die haben es auch geschafft.
Ja, ich glaube, sie ist verjagen, ist so... nicht so, ist tatsächlich auch so eine
zentrale Frage. Ziel.
Genau, weil das tatsächlich so der Punkt ist, der immer wieder auch gefragt wird, wenn der jetzt weg ist, was dann? Und dann wird es erst nochmal komplexer, weil dann, und das ist tatsächlich etwas, was in den Monaten zuvor schon wieder auch gesagt wurde von Studentinnen als auch von Zivilgesellschaft, dass eigentlich die Aufgaben, die Baustellen, die wir haben in diesem Land, die sind einfach grundlegend. Das heißt, da ist tatsächlich einfach ein gesellschaftlicher Wandel erforderlich und es also schließt einfach alle Personen mit ein. Und ich habe tatsächlich viele Stimmen auch in meinem Umfeld, meinem Bekanntenkreis, meiner Familie, wo die einfach sagen, das heißt doch, dass wir an uns arbeiten müssen. Das heißt, dass wir einfach dieses System, diese Kultur, die einfach dann eben auch sehr lange gepflegt wurde, an verschiedenen Stellen einfach selbst ja erhalten haben und selbst dazu beigetragen haben. Und eben die Frage ist, welchen Beitrag müssen wir und können wir eigentlich auch leisten, dass wir zukünftig eine andere Gesellschaft haben. Und deswegen tatsächlich das, was jetzt dann morgen kommt, also auch wenn es eine andere Person oder eine andere Regierung, andere Partei, wie auch immer in der Spitze wäre, bleiben trotzdem einfach noch relativ viele Fragen und Aufgaben ungelöst. Und das ist so das, wo ich jetzt sagen würde, ist zum Beispiel etwas, was jetzt ein Erfolg schon mal war, weil mich stört eine Sache in der ganzen Einordnung von dem, was in Serbien geschieht, ist, dass Leute immer so festnageln auf den Output. Und die messen Erfolge immer an dem, was ich jetzt dann irgendwie sehen kann. Und du kannst ganz viel nicht sehen. Und es ist aber ein unfassbarer Erfolg. Das heißt, wenn man tatsächlich auf den Prozess schaut und nicht auf das Produkt, dann wirst du feststellen, dass unfassbar viel schon erreicht wurde. Allein schon, dass in dem Fall, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe Bilder jetzt geteilt von gestern aus Belgrad, wo am 14 Uhr eben, weiß nicht, wie viele Menschen auf der Straße waren, ich habe keine Ahnung, aber es waren unfassbar viele. Und da steht auf einem Wagen eine Studentin, junge Frau, die von der Spezialeinheit, vom Chef einer Spezialeinheit in eine Garage gebracht wurde, des Regierungsgebäudes und eben misshandelt wurde, also die im Kopf irgendwie gegen die Wand gedrückt bekommen hat und eben ihr gedroht wurde, sie zu vergewaltigen vor allen anderen Leuten. Diese junge Frau lässt sich nicht einschüchtern, sondern steht auf dem Wagen und spricht vor unfassbar vielen Menschen und sagt, sie hat keine Angst vor ihm. Und es wird eine Zeit kommen, wo er in dem Fall zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn das nicht eine Änderung ist, dann weiß ich echt nicht, oder ein Erfolg ist, dann weiß ich nicht, was ein Erfolg ist. Das heißt, ich muss tatsächlich nur zurückblicken und zurückspulen vor 10 Monaten. Vor 10 Monaten, wenn du auf die Straße gegangen bist und was eben gegen dieses Regime gesagt hast, dann hast du es hinter vorgehaltener Hand gemacht. Das heißt, es gab keine, ich kritisiere öffentlich. Und eine völlige Umkehrung der Sachlage. Ja, ich habe jetzt heute Morgen Videos gesehen, wo zum Beispiel als Wochenende am Freitag in Novi Sad gab es, wo das Rektorat gestürmt, ja, von Polizeikräften. Und da gab es ein Video, wo eben die Studentinnen auch einen Livestream hatten und dann der, wer ist auch nochmal Spezialeinheit, ein Typ, dann das Handy ihr von, also aus der Hand schlägt und der Livestream beendet wird. Und das ist zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt, ich finde es insofern interessant, die Perspektive, er hat es jetzt, es ist Gewalt. Er hat tatsächlich eben natürlich das Handy aus der Hand geschlagen. Im Vergleich zu dem, was ich als Gewalt, Anführungszeichen, was normale Gewalt vorher war, vor 10 Monaten, ist das jetzt ein Witz, weil der hat nur ein Handy aus der Hand geschlagen. Aber das ist ein Skandal. Und das heißt, wenn man so sieht, wie die Normen sich schon mal verschoben haben, hinzu, Gewalt ist nicht in Ordnung, selbst das Handy aus dem Haus, also aus der Hand reißen, ist schon eine krasse Grenzüberschreitung, haben sich Normen hier drastisch verschoben. Also ich kenne noch in Serbien, wo einfach dann, ich wurde auch von Polizei verprügelt, wenn ich ehrlich bin, hat keine Sau gejuckt. Das war der Alltag. Das heißt, du.
Das gehst
war
du auch dahin, ne? Also.
Ja, genau. Das ist so, okay, es ist ein Teil, es ist normal, ne? Und jetzt hat sich einfach etwas grundlegend geändert. Und es sind natürlich Dinge, die sich nicht abbilden in der neuen Regierung, aber gesellschaftlich einfach drastische Verschiebungen von Normen, von Verständnis, von Haltung einfach sind.
Also einfach so dieses Gefühl, das ist gerade nicht in Ordnung. Und wir beharren auch darauf, dass das nicht in Ordnung ist. Das heißt, wie bei uns sich ja immer dieses Fenster, wie es so schön heißt, das Overtone-Window nach rechts verschiebt, man kann es auch wieder zurückschieben.
Genau. Das ist tatsächlich so der Ausgangspunkt, wieso ich unter anderem auch darüber berichte. Also es gibt verschiedene Gründe, wieso ich darüber berichte. Ich glaube tatsächlich auch zum Beispiel, dass man viel lernen kann aus dem, was in Serbien stattfindet und dass im Interesse eigentlich viele demokratische Kräfte eigentlich wäre, genau hinzuschauen und sich die Fragen zu stellen, was ist denn übertragbar? Das ist die Frage, die ich mir tatsächlich jeden Morgen stelle. Das heißt, was von dem, was stattfindet, ist dann vielleicht irgendwie übertragbar? Vielleicht muss man es modifizieren, vielleicht muss man irgendwie daran arbeiten. Vielleicht hat es einen anderen Impact, eine andere Wirkung in diesem gesellschaftlichen Kreis, aber trotzdem glaube ich, dass es Elemente durchaus gibt, die man übernehmen könnte, ja, oder zumindest Ideen, die man übernehmen kann und dann vielleicht anpassen kann an die gegebene Sachlage hier. Und das ist natürlich so mit der Punkt, wo ich sage, ich berichte dann darüber, um auch erstmal zu zeigen, erstmal vielleicht so ein bisschen auf der Ohnmacht doch entgegenzuwirken, die einfach viele täglich spüren, weil die Nachrichten tatsächlich jetzt nicht positiv sind. Das heißt, wenn ich Nachrichten lese jeden Tag, da kriege ich mehr Nachrichten über die Welt geht unter, als über hey, man kann was tun. Man kann im Prinzip gegen starke Kräfte eigentlich mobilisieren. Man kann im Endeffekt entgegenwirken. Man kann vielleicht auch gewinnen gegen diese Kräfte. Und das ist somit auch so eine Idee, wieso ich dann diese Sachen im Prinzip kommuniziere.
Und es macht ja auch Mut. Also ich finde es immer wieder total beeindruckend, das einfach zu sehen, Beharrlichkeit und auch eben friedlich zu bleiben. Also es sind ja friedliche, gewaltfreie Proteste. Das ist ja auch etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber was natürlich noch viel mehr Strahlkraft dann hat nach außen, wo Leute einfach noch mehr sagen, okay, das ist was, dem kann ich mich auch anschließen. Das finde ich auch so, wie es ist, in Ordnung. Ganz schnell, wenn Proteste eskalieren, heißt ja, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ist es auch was du hast ja erzählt, dass du viel auch in Schulen mit SchülerInnen, mit StudentInnen, mit LehrerInnen über Demokratie sprichst, ist das was du dann auch da reinbringst als Beispiel?
Ja, verstärkt. Also ich habe tatsächlich jetzt demnächst eine Schulleitertagung wieder, wo auf jeden Fall es wieder ein Thema sein wird und ich genau dann die Elemente auch mit reintragen werde. Da ist tatsächlich bei nächsten Schulleitertagung geht es tatsächlich im Kontext auch um Digitalität und da spielt zum Beispiel eben dann diese Rolle von Social Media auch. Das heißt, wie kann Social Media im Kontext von Demokratie eben auch anders genutzt werden? Welche Wirkung kann es im Endeffekt entfalten? Weil auch da tatsächlich in der Regel die gängigen Beispiele die negativen sind. Und da einfach aufzuzeigen, wie kann es tatsächlich eben auch anders funktionieren? Weil das gibt es eben auch. Also einfach zu sagen, es gibt ein weiteres Und, das vielleicht jetzt nicht so bekannt ist, aber das gibt es. Und dementsprechend auch vielleicht auch so ein Grundwissen einfach zu streuen, dass man eben auch im Rahmen der sehr ungünstigen Umgebungen die sozialen Netzwerke, zumindest diese großen kommerziellen Plattformen einfach bieten, eben nochmal auch anders auftreten kann, noch anders auftreten kann. Auch da mit dem Hinweis, dass natürlich auch wieder da relativ schnell der Stecker gezogen werden kann, wenn jemand es wünscht, aber zumindest einmal zu sagen, okay, im aktuellen Kontext wird es gerade so und so genutzt und die Idee zumindest irgendwie zu teilen.
Auch Demokratie kann viral gehen.
Ja, ich finde, es ist tatsächlich sowieso eine Frage, die man sich ja stellen muss. Ne? Also das heißt, dieses gerade im Kontext mit in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, mit der wir uns befinden und in dieser medialen Dynamik, die einfach vorherrscht, welchen Beitrag kann ich eigentlich leisten, der eben eher demokratiestärkend ist? Und wenn ich jetzt vielleicht eine Lehre, die man jetzt übertragen könnte, für mich ist auf jeden Fall alles zu pushen, was eben mehr Zeit gibt und Zeit erfordert und einfach sich eher zu und das, was eben so kurz und schnell und zusammengefasst ist, eben das eher weniger. Das heißt, das ist tatsächlich auch so für mich so eine Parallele in all den Sachen, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, der Erfolg der Strategien der Studentinnen liegt unter anderem darin, dass die ihre Fakultäten blockiert haben und dass sie keine Lehre hatten. Das heißt, die haben einfach gesagt, hey, wir sitzen den ganzen Tag da und überlegen, haben Zeit nachzudenken, was wären sinnvolle und gute Strategien. Und die haben dementsprechend einfach gute Konzepte entwickelt. Oder dass sie zum Beispiel eben nicht auf diese ganze Flutter Zone with Shit Sachen angesprungen sind. Das heißt, da kann natürlich jede Menge, weil dieses Playbook von Vučić ist natürlich gleich wie von anderen autokratischen Kräften. Das heißt, natürlich hat Vučić natürlich auch eben und seine ganze Kosmos um ihn herum, der hat natürlich auch ganz viele Medienkanäle unter seiner Hand, die haben täglich permanent irgendwie Geschichten konstruiert und Sachen in den Kosmos geworfen, wo man natürlich darüber diskutieren könnte, die wiederum Zeit rauben, weil ich dann darüber spreche, was hat er gesagt und ist das so und ist das nicht so und das kann ja gar nicht sein. Und statt dem Endeffekt diese Energie und Zeit zu investieren, um wirklich Strategien zu entwickeln, die Demokratie stärken oder etwas vorantreiben, konstruktiv sind. Und darauf sind Studentinnen zum Beispiel nicht reingefallen. Und das heißt, ich glaube, der Faktor Zeit ist für mich schon so ein entscheidender. Und deswegen nutze ich auch Podcasts als Beispiel, wieso ich auch gerne jetzt zu Gast bin, ist für mich zum Beispiel ein Medium von all denen in sozialen Netzwerken, was ich auf jeden Fall nur streichen würde, was demokratiestärkend ist. Das heißt, wenn man also überlegt, den Faktor, was ermöglicht eine möglichst vertiefte Auseinandersetzung und auch Zeit, um Sachen zu besprechen, um nicht nur kurz irgendwie die Titel zu generieren, dann ist schon ein Podcast so das Pendant vielleicht jetzt zu einem klassischen Buch oder anderen Formaten.
Ja, du hast gerade genau dargelegt, warum ich nur noch Bücher schreibe und Podcasts mache. Ja, es ist tatsächlich einfach, man hat mehr Zeit. Die Menschen, die es konsumieren, müssen sich eben auch die Zeit nehmen. Es geht ja gar nicht, dass sie sofort ihr Dopamin anschmeißen und dann in irgendeiner Empörungswelle mitschwimmen oder in irgendeiner Kampagne mitschwimmen, sondern ja, müssen sich ja Zeit dann erstmal eine Stunde oder bei einem Buch noch länger Zeit nehmen und drauf einlassen, wirklich drauf einlassen auf Gedanken und auf auch Komplexität. Das finde ich daran auch so charmant. Ja.
Ja.
Ja, wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du unseren Blick mitgenommen hast nach Serbien. Wie gesagt, ich verfolge das jetzt schon seit so vielen Monaten und ich hoffe, dass dem jetzt noch mehr Menschen folgen, weil es macht auch gute Laune. Also ich muss sagen, das, was du dir da so gedacht hast, dass das irgendwie vielleicht auch motiviert und den Menschen ein bisschen Hoffnung gibt in diesen Zeiten. Also bei mir funktioniert das absolut, dass ich denke, ja, wenn die das können, dann können wir es vielleicht auch. Vielleicht muss es einfach noch ein bisschen schlimmer werden bei uns. Also vielleicht geht es uns einfach noch zu gut. Das ist natürlich immer schade. Man würde ja sich wünschen, dass es nicht erst der Karren gegen die Wand gefahren wird und dann gehen die Menschen auf die Straße. Aber so ist es vielleicht leider. Ne?
Ich finde es spannend, weil diese These habe ich tatsächlich häufig jetzt schon in Kommentaren gehabt und auch gehört, dass Leute gesagt haben, uns geht es zu gut. Und ich bin mir unsicher, was diese These angeht, weil letzten Endes, ich würde zum Beispiel sagen, in Serbien ging es den Leuten jetzt nicht irgendwie letztes Jahr deutlich schlechter als die Jahre zuvor. Das heißt, es ist eher deswegen, es gibt einige ja, Indikatoren, die sagen würden, das ist nicht der Fall. Letzten Endes braucht es, glaube ich, einfach einen Auslöser und dann an einem gewissen Zeitpunkt einfach eine kritische Masse, die erreicht werden muss und Bündnisse, die etwas in Gang setzen und ab einem gewissen Punkt da läuft es dann. Also zum Beispiel jetzt würde ich sagen, ist es so, das sind studentisch initiierte Proteste gewesen, aber es ist die tragende Säule sind mittlerweile schon sehr, sehr stark, ist die Zivilgesellschaft, die sich halt ähnlich die Studentin organisiert, über auch Social Media, über Messenger-Dienste und so weiter. Das heißt, und die sind halt aktiviert worden. Und das ist so dieser Punkt, den ich aus meinem beruflichen Kontext einfach kenne. Wenn du Menschen einmal aktivierst, das Demokratische nicht aktivierst, dann läuft der Motor. Und dann ist es schwierig, das auszubekommen. Eigentlich unmöglich. Das heißt, wenn du erstmal die Freiheit spürst und merkst, wie Freiheit schmeckt, dann kriegst du es nicht das kriegst du nicht aus. Also das läuft dann. Und deswegen glaube ich, also für mich gibt es kein Szenario in meinem Kopf, wo das endet, dass alles wieder nach dem Motto, alles so tun, als wäre nichts gewesen. Das kann man nicht vorstellen.
Bestes Schlusswort ever. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.